Börse Berlin for You, der Börsenpodcast für Durchblicker.
Der Lieblingsspruch meines Vaters. Da gibt man sich so viel Mühe mit der Erziehung seiner Kinder und dann machen sie einem trotzdem alles nach. Und auf die Börse übertragen bedeutet das, da planst du deine Strategie, wie wirst du reagieren, wenn eine Trading-Idee nicht aufgeht, wann steigst du aus oder wann kaufst du nach und so weiter und so weiter. Ja, und dann kommt der Trump und zettelt einen Trade War an, einen Handelskrieg. Und die Börsen erleben weltweit einen Absturz von fast schon historischem Ausmaß. Und vorbei ist es mit den guten Vorsätzen, mit Disziplin, mit Strategie oder doch nicht? Über die Psychologie der Börse und ihrer Anleger spreche ich heute mit Nicolas Kreutz, Vermögensverwalter und Advisor des Invios Vermögensbildungsfonds. Ganz herzlich willkommen, Nicolas, im Podcast.
Ja, moin moin in die Runde.
Mal Hand aufs Herz. Hat dir die erratische Handelspolitik von Trump auch schlaflose Nächte bereitet?
Zum Teil, weil es auch neue Implikationen hatte, aber im Grunde genommen machen wir, also ich spreche jetzt mal für viele Portfolio-Manager, Fondsmanager, die schon etwas länger an der Börse agieren, kennen wir solche Auswüchse sowohl nach oben als auch nach unten. Ich hatte mal gelernt oder auch durchaus von sehr weisen Auguren gehört, dass man im Prinzip mantramäßig die Ruhe bewahren muss, und das ist sicherlich auch eine Quintessenz vielleicht aus unserem heutigen Podcast, die Ruhe zu bewahren, und die besten Portfolio-Manager wären Mönche, wenn man sie anstellen könnte. Wir hatten mal bei der Deutschen Bank versucht, so ein Hiring-Programm zu starten, das ist aber sang- und klanglos gescheitert.
Ja, wenn es immer so einfach wäre mit dem Ruhe bewahren, wird man dann als ruhebewahrender Vermögensverwalter, Fondsmanager, Fondsberater in diesen Situationen zum Sorgenonkel, zum Seelentröster, wenn die Kunden mit Tränen in den Augen anrufen und sagen, Nicolas, was soll ich machen? Wo ist mein Geld hin?
Ja, absolut. Also die wichtigste Aufgabe eigentlich, seriöser Vermögensverwalter und Anlageberater, da kann man durch die Bank weg die wirklich seriösen befragen, ist in solchen Zeiten so ein bisschen die Kunden an die Hand zu nehmen, die diese Erfahrung noch nicht gesammelt haben. Wenn ein Markt, wie wir es jetzt aktuell gesehen haben, bis zu 25% korrigiert und dass man das erste Mal nominal im Depot sieht, seit zweieinhalb Jahren sieht man ja nur steigende Börsen, und gerade die Frischlinge, die Neulinge, die an die Börse gekommen sind, sehen dann auf einmal ein Viertel ihrer potenziellen Gewinne oder vielleicht sind sie auch zum High gerade eingestiegen, also das typische prozyklische Anlegerverhalten, dann wird einem Angst und Bange. Und da gilt es als Profi, weil man eben halt diese Dinge schon oftmals erlebt hat, seine Erfahrungen spielen zu lassen, die Kunden an die Hand zu nehmen und Ruhe zu bewahren. Das ist mit, glaube ich, das Wichtigste, wenn dieser Kindskopf Trump da reingrätscht und diese Emotionalität in diesen Börsen hervorruft, dann kommt es eben halt zu diesem klaren Overshooting oder Undershooting, wie wir es an der Börse sehen. Und da muss man Ruhe bewahren, klaren Kopf bewahren, aber es gelingt uns emotional teilweise halt nicht, wie in der Familie.
Aber wie funktioniert denn das so ganz praktisch, dieses Trostspenden an der Börse? Es geht ja um Geld. Es geht ja teilweise wirklich um viel Geld. Da kann man ja schon irgendwo fast schon Existenzangst bekommen.
Ja, in der Tat. Und man muss genau diese Ängste reduzieren. Muss eigentlich diese Emotionalität versus Rationalität, das muss man immer wieder vor Augen führen, dass solche schnellen Bewegungen natürlich automatisch bei uns im Gehirn das limbische System aktivieren. Das heißt also, schnelle Entscheidungen möchte man gerne treffen, aber die schnellen, kurzen Wege, weil wir auch Heuristiken bilden, es sind oftmals eben halt nicht die richtigen Entscheidungen, sondern man darf sich eben halt nicht von Angst und Euphorie zu impulsiven Handeln verleiten lassen, sondern muss da den präfrontalen Kortex agieren lassen. Das heißt also, das ist so die Region im Gehirn, die rationale Analyse vornimmt und dabei eben halt auch aktiv das zu nutzen, aber es kostet halt auch viel Energie und das fährt automatisch unser Körper wieder in den Standby-Modus. Darüber hinaus muss man auch die Selbstüberschätzung und die Kontrollillusion bei Anlegern bändigen. Wenn man meint, mal einen richtigen Treffer oder eben halt auch zu meinen, wir Männer neigen auch oft dazu, Kontrolle über alle Dinge zu haben, mitnichten. Und diese emotionalen Entscheidungen, die muss man eben halt im Markt langfristig überwinden. Das ist wichtig. Und da hilft in der Regel halt Diversifikation. Das heißt also Ruhe bewahren, den Kunden zu sagen, bevor da eine Entscheidung getriggert wird, sich klar zu werden, dass diese emotionalen Trigger da sind, das zu erkennen und eben halt nicht nach der Schlagzeile innerhalb zu reagieren, wenn die Bild-Zeitung schreibt, Börsencrash, dass man dann erstmal sagt, ich warte 24 Stunden und treffe dann eine bewusste Anlageentscheidung und am besten dann eben halt nach Rücksprache mit dem Vermögensverwalter, dem Banker, wenn er denn dann telefonisch zu erreichen ist. Das ist ja eher das Problem in unserer Branche, dass oftmals Berater dann abtauchen, wenn es dann ein bisschen heikel wird. Die Kunden brauchen aber Führung in dieser Situation, weil sie eben halt in dieser Situation teilweise noch nie da waren. Also einen klaren Plan entwickeln, fundamentale Daten eben halt auch abfragen, jetzt gerade auch und vielleicht auch mit so einem Stop-Loss, so einem mentalen Stop-Loss, bevor man da agiert, wirklich mit dem Berater tief ins Gespräch gehen.
Also hilft auch, sich vorher schon mal Gedanken zu machen über so ein Katastrophenszenario. Ich vergleiche das ganz gern mit den Piloten. Die Piloten, die sprechen miteinander beim Start und sagen an Startabbruch denken. Also nicht, wenn jetzt irgendwo eine rote Lampe angeht, huch, was mache ich denn jetzt? Ach so, jetzt sollte ich vielleicht den Start abbrechen und dann kann es zu spät sein. Aber wenn man sagt, ich bin drauf vorbereitet, dann gehe ich gelassener mit so einer Situation um?
Ja, absolut. Also auf das Schlimmste vorbereitet sein, dabei aber das Beste zu hoffen, das ist mit Abstand das Beste. Wenn man natürlich V1 in der Flugsprache überschritten hat, dann hilft dann auch kein Abbruch mehr. Dann muss man eben halt auch durchstarten. Und das ist genau jetzt die Situation, wo sich auch der Markt wieder V-förmig innerhalb weniger Tage schon auch in sehr interessante Bereiche bewegt, wo wir sagen, vielleicht erreichen wir jetzt schon wieder neue Allzeithochs. Also der April ist nicht nur wettertechnisch für uns ein phänomenaler Monat, sondern auch an der Börse. Dank Trump kann man da durchaus viel Emotionalität entwickeln. Da muss man gut vorbereitet sein. Also wirklich einen Plan zur Seite zu haben, diese Unsicherheit zu wissen, nicht diese mentalen Heuristiken zu gehen, sondern nach einer klaren Abfolge, wie mache ich das? Und vielleicht auch zu verstehen, was Trump da eigentlich bezweckt. Eben halt diesen schnellen Dopaminausstoß, das ist wie ein Pokerspieler, der viel bluffen will, der Euphorie auslösen will, der auch sicherlich auch in die andere Richtung Dinge bewusst beeinflusst und sich als Kunde da eben gut vorbereitet zu sein. Und da hilft grundsätzlich auch ein Berater. Also Dopaminkontrolle, das ist das Motto dieser Zeit. Langsames Denken kultivieren, grundsätzlich eben halt nicht auf jede politische Schlagzeile, Provokation reagieren, sondern auch mal den Dip zu kaufen. Das haben wir, dort ist ja gerade den Fonds auch angesprochen, jetzt wirklich in diese Absturzphase reinzugehen. Das tut manchmal ein bisschen weh. Aber zu wissen, ich kaufe diese Aktie nicht, weil ich sie morgen wieder verkaufe oder ich kaufe nicht den Index, weil ich morgen wieder raus will, sondern sich klar zu werden, das ist eben halt die Risikoprämie, die ich jetzt spüre, dass es hier halt teilweise ein bisschen mal wieder weniger wird. Aber mittel- bis langfristig lohnt sich immer nur eine Verhaltensweise, günstig einkaufen, teuer verkaufen. Und das immer wieder, wie am Supermarkt. Rückt mich ja auch nach der Butter und kauft die nicht auf Augenhöhe.
Ja? Du hattest jetzt den Trump verglichen mit einem Pokerspieler. Ja klar, zum Pokern gehört das Pokerface, da gehört das Bluffen. Aber was nützt dir das alles, wenn du keinen Ass irgendwie auf der Hand hast? Wenn du nur bluffst, irgendwann musst du die Hosen runterlassen und dann hast du ein Problem. Hat Trump ein Ass im Ärmel?
Nein, das ist ein rein impulsiv handelnder Mensch. Wenn man sich, das ist ja auch alles gut valide belegt, wenn man sich einfach mal seine Geschichte anschaut, auch mit seinem früh verstorbenen Bruder, mit dem sehr dominanten Vater, so in seiner Rolle, wie er vermeintlich erfolgreich als Geschäftsmann, dann doch auch als Krimineller, der im Prinzip verurteilt ist und zwischen dem Weißen Haus und dem Knast auswählen konnte, indem er eben halt durch viel Lügen und das immer wiederholende Lügen dann auch teilweise als Wahrheit empfundene in die Bevölkerung reinzubringen, stark zu polarisieren. Im Grunde genommen sieht man ja auch diese sehr Kurzschlussreaktionen, diese Handelskonflikte, diese Zölle, das war ja kaum überlegt, weder die Formel, die dahinterlegt ist, noch wie er schneller jetzt auch zurückrudert. Das ist also keine langfristige Planung, wie es eigentlich die Anleger machen sollten nach unserem Podcast, sondern das ist teilweise wirklich sehr limbisch orientiert, also sehr, sehr impulsiv. Und das macht es halt so schwierig. Wenn die Börse eins hasst, dann ist es Unsicherheit. Und er produziert massive Unsicherheit in gesellschaftliche, in wirtschaftliche Zusammenhänge. Und das ist das, was die Börse aktuell widerspiegelt.
Wie passen aus psychologischer Sicht das dazu, was da am Samstag in Rom passiert ist? Oder im Vatikan, muss man eigentlich sagen. Also Trauerfeier war vorbei und auf einmal dieses Bild. Trump und Zelensky sitzen auf diesen roten Stühlen, sich direkt gegenüber, fast so eine Vater-Sohn-Situation und sprechen unter vier Augen und doch vor der Weltöffentlichkeit. Also dieses Bild könnte Symbolcharakter haben, wenn er jetzt das umsetzt und sagt, also pass auf, Putin, ja, du hörst jetzt sofort auf, sonst setzt es was. Also Ich vergleiche das ganz gerne so ein bisschen wie dieser typische Pausenbully. Ja, also in der Pause kommen, jetzt haben wir dem Jüngsten mal eins von Latz und später kommen wir dann zum Direktor und sagen, nein, nein, alles Missverständnis, ich habe den ja total lieb. Kennt die Psychologie diesen Effekt? Hat sie auch Antworten darauf?
Also kurz zu dem Bild, das ist schön inszeniert. Die saßen auch oberhalb der vorherigen Päpste, die da unter dem Beton lagern. Im Grunde genommen war das aber inszeniert. Einfach auch aus der Situation, da er viele Zugeständnisse in Richtung Russland gemacht hat, jetzt einfach auch nochmal die Gegenseite zu spielen. Man hat ja auch gemerkt, während er da die Air Force One wieder bestieg, hat er ja schon klare Botschaften auch Richtung Putin und seiner mangelnden Einsicht, dass ein Krieg völliger sinnlose Ressourcenverschwendung ist. Man sieht also, da wird mit Bildern, mit Aktionen interagiert, aber das ist im Grundsatz, ist das nicht von langer Hand geplant. Und Bilder wirken halt auch mehr als 1000 Worte. Zu dem Thema Bully, wir kennen sie ja alle, also wir waren starke Jungs, dann hat man sich auch von Oberstufengläsern auch nicht ärgern lassen. Diese Bullies handeln ja in der Regel, und das steht auch für Trump, aus einer Position der Unsicherheit und nutzt eigentlich nur das Momentum der Dominanz, um sich zu behaupten. Das ist also eine aggressive, manipulative Taktik, um eben halt kleinere Marktakteure, sage ich jetzt mal, oder Verhandlungsgegner klein zu halten. Da muss man sich deutlich vor Augen führen, das ist immer nur das Anträgern des limbischen Systems, ähnlich wie es ja auch Putin macht, indem er viel droht, aber wenig dann umsetzt. Wenn man da nicht einheitlich die Reihen schließt, wie es in Europa der Fall ist, dann wird ein Keil durchtrieben und dann zerfleddert das. Also es geht wirklich da in dieser Eskalationsspirale ein spieltheoretischer Ansatz, dass man auf Augenhöhe argumentiert, auch dem Bulli mal eins von Latz haut, aber auch immer kompromissbereit zu sein und auf der Ebene das zu deeskalieren. Am Kapitalmarkt, um das da wieder nochmal für unsere Zuhörer auch nochmal auf den Punkt zu bringen, muss man sich einfach nur klar sein, dass man diese Verlustaversion, die man als Anleger auch hat, die wird ausgenutzt über diese Machtspiele. Das heißt, wir werden angetriggert, wir sehen 25% Verlust und entscheiden dann zu schnell aus Angst heraus, aus dieser Verlustaversion heraus. Und darauf muss man sich klar trainieren und sagen, das Gehirn ist darauf fixiert, Verluste zu vermeiden. Verluste werden stärker persönlich empfunden als Gewinne und da wirklich mit ruhiger Hand sich nicht impulsiv steuern zu lassen durch den Marktbully, sondern Diversifikation, antizyklisches Handeln und jetzt auch klar zu sagen, was sind meine Glaubenssätze, jetzt in den Markt zu investieren, wie ich es gerade auch schon sagte. Also kurzfristige Verluste sind halt auch ein Teil der langfristigen Gewinne. Und wenn man sich das kurz vor Augen führt und sagt, Mensch, wenn der Markt 10% fällt, erhöhe ich halt meine Position von Qualitätsaktien um 5%. Das wäre mal so eine Strategie, wo man sagt, obwohl ich emotional angetriggert bin, habe ich einen Plan und investiere in einen fallenden Markt, sagt ja auch Warren Buffett. Und ihm halt klar zu werden, dass diese Verlustaversion einfach auch etwas in uns drin ist und wo wir gegen ankämpfen müssen, dann erzielen wir sehr, sehr gute Renditen am Kapitalmarkt.
Wie tickt denn eigentlich so ein Warren Buffett, der einer der erfahrensten Akteure am Markt ist? Der ist ja schon vor längerer Zeit raus aus vielen Tech-Werten, aus KI-Werten, weil die ihm einfach zu teuer waren. Das ist also so gehypt, hat er gesagt. Er hat dafür auch viel Spott bekommen, viel Spott geerntet. Also der alte Mann, der hat keine Ideen mehr. Ist das so?
Also sein Modell fußt halt auf dem klaren Value-Ansatz. Das heißt, günstig, etwas, was günstig bewertet ist und wenn es qualitativ hochwertig ist, einzukaufen. Jetzt hat sich die Welt aber weiter verändert und wir haben durch massiven Geldzufluss und diese Asset-Preis-Inflation in jeglicher Asset-Klasse, wir sehen es ja auch am Immobilienmarkt, in allen breiten Märkten, auch mittlerweile am Gold, dass wir irgendwo die fairen Werte nicht mehr erreichen. Warren Buffett hat leider das Problem, dass er jetzt seit 2 Jahren genau auf dieser Taktik fährt. Er ist der größte, ich glaube nach China, der zweitgrößte Stakeholder oder der Holder von US Treasuries, von US-amerikanischen Staatsanleihen. Und da geht gerade ein bisschen die Luft raus, dank Trump. Das heißt also, ihm fehlen eigentlich Ideen für die Neuanlage, sitzt auf einem großen Haufen Cash und in den letzten 2 Jahren ist die Börse ja hossiert. Die Hosse hat er nicht mitgenommen. Und jetzt, wo es korrigiert war, okay, wir werden das jetzt erst am Ende des Monats sehen und dann auch in der Mitte Mai, wenn die Reports kommen, wage ich zu bezweifeln, dass er da wirklich massiv in den Markt reingegangen ist und wenn dann nur in Nuancen. Aber er ist ein Großmeister, er ist ein klarer Meister der rationalen Börsenpsychologie, ist langfristig orientiert, schaltet die Emotionen aus. Der benutzt halt den präfrontalen Kortex, um Chancen klar zu bewerten und vermeidet impulsives Verhalten. Aber das Problem ist, er hat auch viel Geduld und Weitsicht, das ist auch wichtig. Aber wer weiß, wie viele Anleger da wirklich auch diese Geduld haben. Wir haben auch selbst in Berkshire Hathaway eine relativ hohe Vola gesehen. Also trotz diesem Cash-Konglomerat ist diese Aktie auch jetzt auch in der Erholung eher ein Underperformer. Also auch da gilt, Diversifikation, strategische Neuausrichtung, klare Check and Balances, sich klare Kriterien festzulegen, vielleicht auch in Schlafgutaktien, wenn man Warren Buffett da so vertrauen darf, auch zu investieren. Und dieses langfristige Reframing, das ist wichtig. Also denken nicht in Tagen, sondern in Dekaden, dass man sagt, ich kaufe etwas jetzt auch in der Korrektur, weil ich langfristig davon mehr Gewinne verspreche. Das ist wichtig. Und ich glaube, wenn man mit Warren Buffetts Worten da auch nochmal zusammenfassend sagen darf, die richtigen Strategien sind, seine Emotionen zu akzeptieren, zu erkennen, aber nicht danach zu handeln. Die mentalen Prozesse, die wir immer versuchen, auch zu verkürzen, die zu verlangsamen, klar strukturiert zu entscheiden. Keine Entscheidung zu treffen in Ausnahmezuständen, wie wir sie jetzt auch aktuell haben. Eine starke Orientierung nach in der Richtung der Langfristigkeit, fundamentale Werte entscheiden zu lassen und eben halt klare Selbstreflexion zu Bestandteilen machen seiner eigenen Investmentroutine. Wenn man das wirklich alles so befolgt, glaube ich, ist man auf einem sehr, sehr guten Weg und schlägt sogar Warren Buffett.
So sieht sie also aus, die Strategie für unruhige Tage. Und ein Zitat aus diesem Interview, das hat mir besonders gut gefallen. Die Verluste von heute sind die Gewinne dann von morgen. Also vermeidet bitte schön die drei Kardinalsfehler an der Börse. Also in der Panik verkaufen, dann den Anstieg verpassen und in der Euphorie zu teuer kaufen. Die Unhappy Triad der Börse. Nicolas Kreutz, danke dir.
Ich habe zu danken.
Börse Berlin for You. Klartext für Börseneinsteiger und Fortgeschrittene. Wir bringen Licht ins Finanzdunkel. Börse Berlin for You. Dein Börsenpodcast.